Hallo, ich bin's, euer Jannis von Jannis und die wilden Tiere und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge zum Thema der Pansen des Wasserbüffels. Nun fragt ihr euch bestimmt, wie ich zu diesem äußerst speziellen Thema überhaupt komme. Meine Schule, das Gabriele von Bülow-Gymnasium, führt ein langjähriges Projekt mit dem Tegeler Vlies und den dort ansässigen Wasserbüffeln durch. Der Bio-Leistungskurs beteiligt sich regelmäßig an Beiträgen auf unserer Homepage zu diesen tollen Tieren, welche über den Sommer hier mitten in Berlin leben. Und so ist das hier auch zustande gekommen. Wegen Datenschutz und so möchte ich noch erwähnen, von wo ich meine Infos zu diesem Thema habe, sofern diese nicht aus dem Schulunterricht stammen sollten. Die meisten meiner Informationen habe ich aus einer Diplomarbeit eines Studenten der Universität für Bodenkultur in Wien. Auch habe ich meine Infos aus einer Untersuchung zu einem ähnlichen Thema von der Universität Zürich und einer Doktorarbeit eines Studenten von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Nun aber zum eigentlichen Thema. Ihr fragt euch jetzt sicher auch schon, Johannes, was ist denn überhaupt ein bzw. der Pansen? Der Pansen ist einer davon vier Mägen eines Wiederkäuers, also einer Kuh, eines Schafs, einer Ziege, eines Rehs, auch Rehe sind Wiederkäuer, oder eben auch eines Wasserbüffels. Kurz gesagt findet im Pansen der Aufschluss von Gerüstsubstanzen durch Mikroorganismen und die Synthese von kurzkettigen Fettsäuren und Proteinen statt. Safe denkt ihr euch jetzt so, Johannes, was laberst du da eigentlich? Erstmal zur grundlegenden Anatomie des Verdauungssystems eines Wiederkäuers und welche Rolle der Pansen dabei spielt. Die Hauptaufgabe ist das Aufspalten von Gerüstsubstanzen, also von faserreichen Pflanzenbestandteilen. Die Gerüstsubstanz ist dabei Zellulose, was ein Vielfachzucker ist, aus dem zu rund 50% die pflanzlichen Zellwände bestehen. Die Zellulose wird anschließend energetisch verwertet und bildet somit die Hauptnährstoffquelle des Wasserbüffels. Das Verdauen ist dabei so schwierig, dass vier Mägen benötigt werden. Der Pansen ist dabei der erste Magen. Auf den Pansen folgen der Netzmagen, der Blättermagen und der Labmagen. Weitere Nebenaufgaben des Pansens sind der Aufbau von Proteinen, worauf ich am Ende nochmal zu sprechen komme, die Zusammensetzung von kurzkettigen Fettsäuren und auch das Entziehen von Wasser und Vitamin B und K aus dem Nahrungsbrei geschieht im Pansen. Wie genau das Verdauen der Pflanzen geschieht und warum der Wasserbüffel dafür eine Symbiose eingehen muss, erkläre ich euch gleich. Der Pansen nimmt den gesamten linken Bauchraum des Büffels ein und hat ein Fassungsvermögen von bis zu 100 Litern. Charakteristisch für die Pansenschleimhaut ist die Ausbildung von sogenannten Pansenzotten, welche die Oberfläche des Pansens um das Siebenfache vergrößern. Die Hauptaufgabe der Zotten besteht in der Absorption der von den Mikroorganismen gebildeten flüchtigen Fettsäuren. Er wird in den ventralen und dorsalen Pansensack und den Pansenvorhof unterteilt. Der Pansenvorhof übernimmt die Funktion des Schleudermagens. Dieser Teil des Pansens befördert das Futter wieder zurück in den Netzmagen und ist damit entscheidend am Wiederkauakt beteiligt. Und warum schleudert der Pansen das Futter wieder in den Netzmagen? Das ist ganz simpel. Die Nahrung wird zwischen Pansen und Netzmagen über den Pansenvorhof hin und her bewegt. Gröbere Futterbestandteile gelangen so über den Pansenvorhof zurück in die Speiseröhre und in die Mundhöhle. Hier werden diese dann nochmal zerkleinert und mit Speichel angereichert. Im Pansen herrscht ein ganz besonderes Mikroklima, in dem sich Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze richtig wohlfühlen. Im Pansen leben Bakterien, anaerobe Pilze und sogenannte Pansenprotozoen. Diese Mikroorganismen gehen mit dem Wasserbüffel eine Endosymbiose ein. Dabei ist der Büffel der Wirt, welcher Wohnraum und ein günstiges Mikroklima bietet, und die Mikroorganismen die Symbionten, welche in ihrem größeren Partner leben. Sie helfen ihm beim Verdauen der Nahrung, welche er so nicht verdauen könnte. Grundsätzlich bezeichnet man ein Zusammenleben zweier unterschiedlicher Arten zu beiderseitigen Vorteilen als Symbiose. Als Endosymbiose wird eine Art Symbiose bezeichnet, bei der einer der beiden Partner in dem jeweils anderen lebt. Kommen wir nun zu den Mikroorganismen. Bakterien sind die zahlenmäßig am häufigsten vorkommenden Mikroorganismen im Pansen. Die Pansenbakterien lassen sich grob einteilen in zelluloidische Bakterien für die Faserverdauung, amylolytische Bakterien für die Kohlenhydratverdauung und proteolytische Bakterien für die Proteinspaltung. Alles Vorgänge, die absolut überlebensnotwendig sind. Auch bei uns Menschen helfen Mikroorganismen bei der Verdauung. Allerdings nicht in diesen umfangreichen Maßen, wie es bei den Wiederkäuern der Fall ist. Der pH-Wert des Panseninhaltes ist dabei ein großer Faktor im Verdauungssystem der Wiederkäuer. Die zelluloidischen Bakterien benötigen für ihr Wachstum einen pH-Wert von mindestens 6,2. Fällt der pH-Wert ab, unterlassen sie ihr Wachstum. Bei grasenden Wiederkäuen liegt der pH-Wert im Pansen zwischen 6,3 und 7,0. Das Fressen und Wiederkäuen von faserreichen Futterbestandteilen benötigt mehr Zeit als anderes Futter, was eine vermehrte Ausschüttung von Speichel bewirkt. Denn der alkalische Speichel ist dringend notwendig, damit der Panseninhalt nicht übersäuert und der pH-Wert im Optimalbereich bleibt. Denn die bei der Fermentation entstehenden Fettsäuren senken den pH-Wert ständig. Besonders wichtig sind die Bakterien also für die Aufspaltung der Zellwände von faserreichen Pflanzenbestandteilen, um die Zellulose verdauen zu können. Sogenannte Pansenprotozoen machen bis zu 40% der mikrobiellen Biomasse und damit den größten Anteil im Pansen aus. Die Einzeller sind neben den proteolytischen Bakterien für die starke Ammoniakproduktion verantwortlich, welches beim Spalten von Proteinen entsteht. Die Protozoen im Pansen haben vor allem bei stärkereichen Rationen Bedeutung, da sie durch die Aufnahme ganzer Stärkekörner eine schnelle bakterielle Fermentation und die damit verbundene pH-Wertabsenkung unterbinden. Die dritte Gattung sind anaerobe Pilze. Anaerob bedeutet, dass diese Pilze gänzlich ohne Sauerstoff überleben können. Anaerobe Pilze haben die Fähigkeit, auch starke Zellwände knacken zu können und spielen eine bedeutende Rolle bei der Faserverdauung. Sie sind somit ein wichtiger Teil der zellwandabbauenden Pansenmikroben. Als Syntheseprodukte entstehen dabei flüchtige Fettsäuren, Gas und Spuren von Ethanol und Laktat. Anaerobe Pilze sind speziell bei faserreichen Rationen bedeutsam, sie treten dennoch in weit geringeren Mengen auf als Bakterien. Warum also Wasserbüffel oder auch Kühe auf der Weide so häufig kauen, ohne unmittelbar davor Nahrung zu sich genommen zu haben, haben wir nun geklärt. Wiederkäuer kauen grobe Futterbestandteile mehrmals, um sie einerseits weiter zu zerkleinern und andererseits mit Speichel zu versehen, um mit diesem den pH-Wert im Pansen im Optimalbereich zu halten. Nun, wo wir die Funktionsweise der Endosymbiose im Inneren des Wasserbüffels geklärt haben, habe ich noch eine bestätigende Statistik zur Verdaulichkeit von Zellulose. Wiederkäuer im Vergleich zu uns Menschen. Die Statistik beruht auf Erkenntnissen des amerikanischen Forschers für Tiergesundheit und Ernährungswissenschaften Peter J. van Soest. Sie beschreibt die Verdaulichkeit in Prozent ausgewählter Stoffe. Bei Menschen haben Gräser eine Verdaulichkeit von 0-20%. Etwas besser sind Luzerne, also Klee, verdaulich mit einer Verdaulichkeit von 20-30%. Am besten lassen sich bei uns unspektakulär Gemüse mit 40-80% verdauen. Wiederkäuer können Gräser zu 48-90% verdauen. Luzerne zwar etwas schlechter, aber immer noch deutlich besser als wir Menschen. Hier liegt die Verdaulichkeit bei 40-60%. Gemüse kann von Wiederkäuern sogar bis zu ganzen 100% verdaut werden. Interessant finde ich noch drei andere angegebene Stoffe. Zum einen Stroh, was wir Menschen nur unwesentlich verdauen können, welches der Wasserbüffel aber zu 40-60% kann. Zum anderen aber auch Holz, welches wir gar nicht verdaut bekommen, kann von Wiederkäuern sogar bis zu 40% verdaut werden. Besonders interessant finde ich persönlich noch Zeitungspapier, welches wir Nicht-Wiederkäuer ebenfalls gar nicht verdaut bekommen und von den Wiederkäuern allerdings zu 23-27% verdaut werden kann. Ihr merkt also, welche Vorteile die Mikroorganismen für den Wasserbüffel haben. Fakt ist aber auch, dass wir Menschen diese speziellen Mikroorganismen ja gar nicht benötigen, da wir unsere Nahrung auch aus anderen Quellen beziehen. Zum Beispiel auch von dem Wasserbüffel selbst. Ich persönlich habe schon Wasserbüffel gegessen und kann sagen, dass Wasserbüffelfleisch ähnlich wie anderes Rind schmeckt, aber dennoch eine nicht zu verwechselnde andere Note hat. Wenn es interessiert, kann ich nur den Spargelhof Kreml in Brandenburg ans Herz legen, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen. Dort wird Wasserbüffelfleisch vom Schwantener Wasserbüffel, welche dort ganzjährig unter freiem Himmel gehalten werden, auf der Speisekarte je nach Saison, das weiß ich jetzt nicht genau, angeboten. Genau. Kommen wir nun nochmal zum Aufbau von Proteinen im Pansen durch Mikroorganismen zurück, wo ich ja am Anfang schon darauf verwiesen habe, zum Ende noch einmal darauf zu sprechen zu kommen. Neben dem Aufspalten von Zellulose, was ja die Hauptaufgabe des Pansens ist, ist die wichtigste, ich hatte es Nebenaufgabe genannt, der Aufbau von Proteinen. Protein dient generell dem Aufbau von Muskeln. Aufgenommenes Rohprotein wird im Pansen von den proteolytischen Bakterien zu Ammoniak abgebaut. Ammoniak und Kohlenhydrate sind die erforderlichen Substrate, um mit Mikroorganismen Protein aufzubauen, welches die wesentliche Eiweißquelle der Wiederkäuer darstellt. Beispielsweise werden aus einem Kilogramm im Pansen abgebauter organischer Substanz ca. 200 Gramm Mikrobenprotein aufgebaut. Die Spaltung des Rohproteins ist nicht nur insofern wichtig, dass so durch das entstandene Ammoniak neues Protein aufgebaut werden kann, sondern ist durch seine starke basische Eigenschaft mit einem pH-Wert von 13 auch ausschlaggebend dafür, dass der pH-Wert des Pansensafts in seinem Optimum bleibt und nicht übersäuert. Bei zu geringen Ammoniakkonzentrationen im Pansen ist so die Wachstumsrate der Mikroorganismen langsamer und als Konsequenz daraus auch der Abbau von Kohlenhydraten geringer. Der Wasserbüffel geht also mit verschiedenen Mikroorganismen, vorwiegend im Pansen, eine Endosymbiose ein, die neben anderen Verdauungstätigkeiten für ihn die pflanzliche Zellulose aufbrechen, sodass dieser die Zellulose verdauen und zur Energiegewinnung nutzen kann. Vor allem der pH-Wert im Pansen ist dafür entscheidend, welcher einerseits durch die Spaltung von Rohprotein und dem dann entstehenden Ammoniak und dem immer wieder erfolgenden Hochwürgen von bereits geschluckter Nahrung, welche mit basischem Speichel versehen wird, im Optimum gehalten wird. Das ist also das Prozedere des Wiederkäuens und die entscheidende Funktion des Pansens im Verdauungstrakt des Wasserbüffels. So, das soll es dann auch gewesen sein mit meinem Podcast über den Pansen des Wasserbüffels. Ich möchte noch einmal ausdrücklich auf meine Freundin Emily verweisen, die auch im Bio-LK ist und mit der ich diesen Podcast hier auf die Beine gestellt habe. Danke an der Stelle. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der es irgendwie bis hierhin geschafft hat und sich unsere Podcast über diese tolle Tiere angehört hat. Und ich hoffe, ihr konntet alles soweit verstehen. Danke fürs Zuhören und tschüss.